Hallo und willkommen zu Besuch und B. Mein Name ist bis auf Weiteres weiterhin Sven Böttcher. Mein Besucher heute ist zum Glück und wieder John Wayne. Für alle, die hier mit Bild diesen Podcast reingeschaltet haben. Nein, mein Besucher ist Tom Lausen. Hallo Tom. Was ist das denn? Also du trägst Hut.
Ja, in diesen Zeiten muss man ja ein schnelles Pferd haben. Wenn man die Wahrheit besitzt. Und da ich mich jetzt die letzten Tage auf die Suche nach einem schnellen Pferd gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass so ein Cowboy-Hut enorm bei der Verhandlung förderlich ist.
Was das Ankaufen von Pferden betrifft, meinst du, oder?
Ja, dann denken die gleich, man versteht was von schnellen Pferden.
Ja, und du könntest auch einfach aufhören, die Wahrheit zu sagen. Dann brauchst du auch keinen Hut. Das wäre eine Alternative, das ist dir nicht gegeben, oder?
Ja, hat das Gespräch ja schon was gebracht, dann mache ich das doch. Ich habe auch schon überlegt, wie fütter ich eigentlich dieses Pferd? Was kriegt das? Duplo oder was kriegen denn so Pferde? Man weiß es nicht, weißt du?
Ja, das sind ja alles Fresser, glaube ich. Bis auf Menschen. Es geht ja gut los hier. Also ganz kurz, für alle, die dich mit oder ohne Hut nicht kennen, Tom Lausen, du korrigierst mich, also Datenanalyst, Gutachter, Prozessbegleiter und Verteidiger der Vernunft und Wahrheit, wegen Wahrheit Pferd. Ich freue mich, dass wir schon wieder zusammensitzen, also dass wir es schaffen, dass du uns wenigstens vierteljährlich mal eine Stunde deiner kostbaren Zeit spendierst, also mir stellvertretend für die, die zuhören. Ich habe Fragen, wenn ich dir das zusammenfassend, also das wird anspruchsvoll. Ich möchte wissen von dir, wann die nächste Pseudopandemie anfängt, ob wir die letzte Pseudopandemie noch aufgeklärt kriegen vorher. Dann wüsste ich auch gern, woran damals diese ganzen Menschen gestorben sind, wie wir den Geschädigten helfen und Frage an dich und deinen Bruder, den Anwalt, wie wir ein paar Billionen Sondervermögen aus den Verursachern herausklagen können, den Chinesen. Aber gern der Reihe nach. Also mir scheint, das muss ich mal vorneweg sagen dürfen, bei allem Geklapper und morgen ist Krieg und wo nehmen wir die nächsten Sondervermögen her, so ein bisschen unter den Schiss zu fallen oder unter, ja, ist ja gut, dass wir die damalige sogenannte Pandemie nicht so richtig aufgeklärt haben bisher. Du wirst mich gleich vielleicht korrigieren. Und mir scheint, wenn man seine Fehler nicht erkennt, dass man dann verdammt ist, sie zu wiederholen. Deswegen halte ich es für so wichtig, was du machst den ganzen Tag. Und dass wir gelegentlich mal darüber sprechen, wie denn die Dinge so stehen. Also war die lange Anmoderation.
Das war die Frage, ne? Also da waren ja viele Fragen, aber das letzte habe ich ernst genommen als Frage.
Ja.
Wir hatten eine ausgesprochene Pandemie. Also eine Pandemie wurde als Wort ausgesprochen und dann hatten wir die. Und jetzt gibt es ja kaum sind fünf Jahre rum, schon sagt Herr Professor Stöhr, jede Pfadfindergruppe macht nach irgendeinem Manöver, macht dann tatsächlich nochmal eine Manöverkritik. Mhm. Da hapert es so ein bisschen. Das haperte schon am Anfang, als man die ganzen Professoren ausgeschlossen hatte, was natürlich komplett absurd ist, wenn man sich auf die Wissenschaft beruft. Jetzt bimmelt hier mein Telefon, ich mache das mal schnell leise. Wenn man sich also auf die Wissenschaft beruft und man sperrt einen Teil der Wissenschaft aus, dann ist es ja gar keine Wissenschaft. Mhm. Aber das wussten wir ja eigentlich damals schon. Und jetzt hat Herr Stöhr noch diesen schlauen Satz gesagt. Professor Stöhr ist Virologe. Der war jetzt im sächsischen Untersuchungsausschuss. Ich muss immer so lachen. War im sächsischen Untersuchungsausschuss und es hat sich gelohnt, nur seinetwegen dahin zu fahren. Denn er hat gesagt, jede Pfadfindergruppe, wie ich eben schon sagte, die hat tatsächlich immer eine Manöverkritik, nachdem ein Manöver stattgefunden hat.
Mhm.
Und das hatten wir noch nicht und man versucht ja auch weitestgehend das zu vermeiden. Ne? Also es soll nach Möglichkeit keine Manöverkritik stattfinden. Das haben wir ja alle schon irgendwie mitgekriegt. Ich stecke ihn doch mal wieder rein. Das ist jetzt irgendwie, diese Dinger sind nicht so toll. Sie sind nicht so toll, wie sie teuer sind. Muss man sagen. Sie fallen auf jeden Fall aus. Da gibt es verschiedene Gummidinger, mit denen man das in dem Ohr festhalten kann. Mein Ohr mag das nicht. Also mein Ohr, da, wenn ich spreche, fällt das raus. Bewegt sich wahrscheinlich mit. Dachte vielleicht, es sollte der Mund werden.
Da können wir
also Herr Stöhr hat gesagt, so ist das. Und Herr Streeck hat auch gesagt, es muss unbedingt eine Aufarbeitung sein. Dabei bleibt es dann auch leider bei diesen Herrschaften. Also bei Herrn Stöhr ist noch ein bisschen mehr. Das führt dann unweigerlich dazu, dass tatsächlich die Politik im sächsischen Untersuchungsausschuss, über den spreche ich gerade zu Corona, der gerade letzte Woche begonnen hat, und als Herr Stöhr so ein bisschen kritisch wurde, da fauchte sozusagen schon die Politik gegen ihn und wollte ihn belehren, wie es dann richtig zu interpretieren wäre. Und hinterher hieß es auch, dass er nicht ganz so nah an der Wissenschaftlichkeit war wie Herr Streeck. Ja, also so wird sozusagen die Politik tatsächlich aufmerksam, wenn es denn mal daran geht, dass man mal die eine oder andere Manöverkritik sich einfach nur anhören muss. Da wird sofort natürlich gegengesteckt, auch wenn man vielleicht nur aus der Politik kommt und ein Epidemiologe oder Virologe vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was weiß. So muss das dann auch hier sein. So ähnlich wie in den RKI-Protokollen, wo man die Anweisungen vom, die politischen Anweisungen vom BMG gerne schriftlich gehabt hätte. Ja, das ist jetzt hier schon zu sehen gewesen, dass die Politik sich doch sehr gerne versucht, nochmal irgendwie einmischend einzuwirken. Also die versuchen halt alles. Das, ich meine, es müsste eine Aufarbeitung her, ja. Und deswegen habe ich auch den Cowboy-Hut auf.
Aber das ist, mit das alle verstehen, ich habe das nämlich falsch verstanden. Die Untersuchung ist ja jetzt keineswegs abgeschlossen mit dieser Woche, mit den Verhören, also von Streeck und Stöhr. Das geht ja noch weiter, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie vorbei, sondern es werden durchaus noch andere geladen, die sich dazu äußern. Gehörst du dann auch dazu? Darfst du da auch was sagen? Oder?
Ja, es gibt einen Beweisantrag, der mich dann als möglichen Sachverständigen laden lässt. Und mit einem Beweisthema, und das Beweisthema, wie sich jeder vorstellen kann, bewegt sich natürlich von Pontius zu Pilatus, nämlich von den Krankenhausdaten bis hin zu den neuartigen Impfstoffen und den dazugehörigen Daten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, also überamtliche deutsche Daten. Und was ich schon gehört habe, ist, dass beschlossen wurde, dass Andreas Sönnigsen, Professor Andreas Sönnigsen, eben nicht gehört werden soll. Ja. Also da hat sozusagen schon die Manöverkritik ihre Grenze erreicht, denn man vermutet, dass Andreas Sönnigsen Dinge sagen könnte, die vielleicht nicht unbedingt das wiedergeben, was man sich wünscht.
Aber es besteht die Gefahr, dass man dich einladen könnte, trotz oder mit Hut oder wegen Hut. Also du hast möglicherweise die Gelegenheit, da was zu den Krankenhauszahlen zu sagen, oder?
Ja, der Hut ist da gar nicht so entscheidend, den würde ich ja natürlich da nicht aufsetzen, weil das ja auch nicht höflich ist, wenn man so in so einem Parlament einen Hut trägt. Also insofern, eine Maske ist da schon wieder was anderes. Tatsächlich hat die Dame von den Grünen eine Maske getragen während der gesamten Parlamentsbefragung. Habe ich nicht ganz verstanden, aber zumindest war es eine schwarze. Sah so ein bisschen aus, als wenn sie auch irgendwie ein Modeaccessoire gewesen ist. Könnte also sein. Oder ob es eine, ich weiß nicht, es kann auch eine Art demonstrative Haltung gewesen sein. Das kann ich nur eben privat einfach nur versuchen so zu beurteilen. Das fand ich jedenfalls etwas befremdlich, als Einzige da im Parlament. So eine schwarze, es war nicht mal eine FFP2-Maske, also so richtig Schutz war ich, weiß ich jetzt nicht.
Zu meinem Verständnis, weil ich manches nicht weiß, das Untersuchungsausschuss heißt ja nicht Enquete-Kommission und heißt auch nicht unabhängig, sondern... Naja, man muss es mal, glaube ich, erwähnen, dass man jetzt nicht dem Irrtum erliegt. Das wäre jetzt eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse aus der Corona-Zeit. Das sind Politiker, die jetzt entscheiden, was sie sich anhören oder nicht. Und Folgen muss das nicht haben, oder?
Ja, also das stimmt. Das, was gesagt wird, ist nicht unbedingt in irgendeiner Form dann automatisch schon in einem Abschlussbericht. Es ist auch nicht Teil immer unbedingt von Empfehlungen. Es dient zwei Zwecken. Auch da hört ihr diese Geräusche, diese Parallelgeräusche. Nee, wahrscheinlich nicht. Habe ich jetzt mal versucht wegzuschalten.
Das sind die Charts in deinen Ohren, die jetzt mitlaufen, so Wildwestlieder wahrscheinlich.
Ja, genau.
So durch.
Von hier, wie heißt er? Ne? Genau, man kennt ihn. Diese Thematik ist, dass das am Ende ja einen Abschlussbericht gibt und ein Wortprotokoll und so weiter. Und letztendlich ist das meistens nicht sehr viel beachtet. Aber es kann natürlich auch sein, dass nun Leute geladen werden, die vielleicht korrekte Sachen aussagen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Frau Keller-Stanislawski ist ja vom Paul-Ehrlich-Institut, die ist ja nun letztes Jahr, glaube ich, oder kann sogar schon vorletztes gewesen sein, in Pension gegangen. Und die war beim Paul-Ehrlich-Institut die
Leiterin der Arzneimittelsicherheitsabteilung, also der Pharmakovigilanz. Und wir haben jetzt gerade aus einer STIKO-Sitzung der 101., nämlich kurz bevor es diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gab, haben wir einen Protokolleintrag gefunden in der 101. STIKO-Sitzung. Da hat Frau Keller-Stanislawski berichtet und hat gesagt, die Nebenwirkungen der neuartigen Covid-19-Impfstoffe sind jetzt sehr gut bekannt und sie unterscheiden sich in ihrer Zahl auch nicht von den bisherigen Impfungen. Mhm. Und das ist natürlich bei 21-facher Erhöhung der Impfnebenwirkungen ist das natürlich eine Falschaussage. Und solche Aussagen sind natürlich, wenn sie in STIKO-Protokoll stehen, mehr oder weniger wohl rechtsverbindlich. Denn solche Protokolle gehen natürlich immer nochmal an die Teilnehmer, um zu verifizieren, ob man alles richtig verstanden hat. Und ansonsten kann man sowas ja nicht normal veröffentlichen und dann offiziell herausgeben. Das ist natürlich ein großes Problem. Insbesondere, weil ich seit kürzestem weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut angeblich nur kurz vor Überlastungsanzeigen mehrfach stand, aber eben nur kurz vor Überlastungsanzeigen. Man hat es gerade irgendwie immer noch mit Personal aus anderen Abteilungen hingekriegt, die aber auch kurz vor Überlastungsanzeigen standen. Also es ist immer schwierig, wann wer gerade Überlastung hatte und sich gegenseitig Personal zugeschanzt hat. Das sind so die Stilblüten, die das Bundesgesundheitsministerium gerade über Abgeordnete dann an mich zur Verfügung stellt. Wir sind eigentlich immer nur noch am Fragen, ob sie dieses Puzzle langsam mal selber versuchen zu entschlüsseln, was sie da so von sich geben. Aber in diesem Fall ist es natürlich so, dass Frau Keller-Stanislawski, wenn sie da jetzt geladen wäre und sie dann auf einmal sagt, das hätte sozusagen nur eine vergleichbare Anzahl an Nebenwirkungen gegeben, dann ist das falsch und dann würde sie eine Falschaussage machen. Und wenn sie es allerdings dann richtig sagen würde vor dem Untersuchungsausschuss, dann wäre das STIKO-Protokoll falsch. Und dann sind die STIKO-Empfehlungen und die ganze Impfpflicht danach ein Riesenproblem. Also da können schon sehr interessante Ergebnisse rauskommen.
Mhm. Wird denn, Entschuldigung, ich schreibe, wird das denn ausreichend berichtet und begleitet? Also außer von uns Querschwurbelnden irgendwie Alternativmedien? Oder ich habe das verpasst. Findet das auch im Mainstream noch statt oder ist das?
Nein, das hat sich eigentlich nicht geändert. Nein, nein. Also die sind da zwar aufgetaucht und haben da irgendwelche Plattitüden aufgenommen, das kann man im Grunde so sagen, denn wenn die jemanden aufnehmen, dann fragen die eigentlich immer nur das Gleiche. Ja, war doch schlimm und naja, man kennt das ja, ich brauche das jetzt gar nicht wiederholen, das ist ja alles letztendlich komplett falsch und einfach völlig ohne Datengrundlage, einfach nur irgendwas dahin gebrabbelt, was man selbst geschrieben hat, also selbstreferenziell.
Ja, ganz kurz zur Erinnerung. Ich glaube, alles, was wir hier so in Deutschland besprechen, ist auch, haben wir relativ exklusiv, ne? Also sämtliche Prozesse, die immer noch stattfinden gegen irgendwelche Ärzte wie Walter Weber oder das, glaube ich, wissen die meisten Deutschen nicht. Das ist weltweit nicht so verbreitet, ne? Dass man immer noch irgendwie nach dem Wissensstand der Dinge Anfang 2020 Menschen verurteilt in 2025. Das glaube ich nicht so.
Ja, genau. Also es ist natürlich klar, wenn jetzt am Ende rauskommt und wir sind immer dichter an diesem Punkt, also man kann eigentlich schon fast gar keine andere Interpretation mehr daraus entnehmen, aus den Daten, die vorliegen, dann sind natürlich diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden, also die gab es ja vorher nie. Also man hatte ja einen Pandemieplan oder einen zweiteiligen Pandemieplan. Und man hatte vor allen Dingen, und das finde ich super interessant, noch am 4. März 2020, also gerade 14 Tage vor dieser Risikohochstufung, noch nicht mal 14, 12 Tage vor der Risikohochstufung, hat man noch eine Ergänzung an diesem, also man wusste, dass es diesen Pandemieplan offensichtlich gab, hat man noch eine Ergänzung vorgenommen. Und diese Ergänzung beinhaltete, ja, wenn es eine Risikobewertung gibt, dann müssen wir auf jeden Fall im Krankenhaus gucken. Auf jeden Fall. Also, aber was wir machen müssen, ist im Krankenhaus gucken und müssen gucken, ob da auch Leute liegen, die ein großes Problem haben und ob es viele sind und ob es das Krankenhaus belastet. Und hier steht es nochmal von der WHO, steht da nämlich auch in der Ergänzung. Und dann hat die WHO hat auch so Regeln, wo man auf jeden Fall auch im Krankenhaus gucken muss. Und wenn das voll ist, dann wird eine Risikostufung entschieden. Ja. Also das haben sie sozusagen am 4.3. noch gewusst, haben es dem Pandemieplan noch zugefügt. Der Pandemieplan von 2016 enthält übrigens auch noch eine ganz interessante Passage. Da hatte man nämlich wissenschaftlich gar keine Beweise dafür, dass irgendwelche Maßnahmen bei Schulschließungen oder so irgendwie helfen. Das hat dann, glaube ich, aber Herr Drosten irgendwie geändert, ne? Diese Prinzipien. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also da muss ja jeder selber mal drüber nachdenken. Also da stand jedenfalls alles drin und kaum sind 12 Tage rum, schon ist alles vergessen und man hat alles anders gemacht. Und selbst diese Hochstufung, diese Risikobewertungshochstufung, ist ja nicht irgendwie in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Team gefallen. Nein, die haben Herr Wieler und Herr Schade damals selbst gemacht. Und zwar auf einer fiktiven Basis und zwar auf dem Sonntag. Und hinterher haben sie nicht die Leute nochmal gefragt, könnt ihr nochmal drauf gucken, ob das gut war, sondern sie haben es nur verkündet, dass es so ist. Und sie haben dann auch gewartet, bis noch jemand ein Signal gibt, von dem wir immer noch nicht wissen, wer es war. Ich gehe ja immer noch von Herrn Holtherm aus, aber das muss ich ja erstmal noch beweisen können. Mhm. Aber im Moment sieht es ein bisschen so aus, wir kreisen das mit Fragen gerade ein. Und werden dann auch irgendwann das Puzzle an der Stelle auch dann auflösen, ne? Ist ja klar. Deswegen, du siehst schon, ich brauche das Pferd.
Ja, ja, wir werden dir noch mehr Gründe für eine regelrechte Pferdeherde verschaffen, weil ich würde gerne noch mal ganz kurz unterstreichen an der Stelle, weil du das gerade so mal mit hinsprichst. Ja, es gab einen Pandemieplan und der Einzige, der sich dran gehalten hat, ich glaube in Europa, war Tegnell, ne? In Schweden.
Wir
hatten alle.
Vielleicht war er der Einzige, der lesen konnte.
Ja, man weiß es nicht. Wir kommen nachher später noch zur KI, aber die offenbar nicht. Nee, ich glaube, das kann man gar nicht laut genug sagen. Also man sagt, wir hatten einen Pandemieplan und die Arbeit, die du jetzt auch seit Jahren machst, das war aber auch schon 2020 so, als wir uns kennenlernten und da auch gemeinsam drauf gucken und sagen, hey, wo sind jetzt die Zahlen? Wir brauchen Zahlen und zwar direkt. Also ihr habt keine Zahlen aus den Sentinel-Praxen, da kommt Covid nicht vor. Ihr habt dann nichts aus dem Krankenhaus, ihr habt keine Kohortenstudie, ihr habt gar nichts. Ihr denkt euch irgendwas aus, schmeißt so kleine Hühnerknochen in die Luft und sagt, so kommt das jetzt. Und deswegen machen wir Folgendes, was noch nie jemand gemacht hat auf der Welt und was auch nicht der Plan war.
Ja, aber man muss eine Sache bitte schon anerkennen. Sie haben es zumindest, Sie haben sonntags gearbeitet. Sie haben es auf den Sonntag entschieden. Ich bin ein bisschen erkältet.
Ja.
Ja, früher ist das Corona, jetzt heißt es wieder Erkältung.
Das, da hake ich aber ein. Das verzeihst
du mir. Darf man
nicht
sagen, oder was?
Doch, doch, doch. Du darfst Erkältung sagen. Also die meisten nennen das jetzt Grippe. Und da habe ich
Weiß ich auch nicht, wie Sie da drauf kommen. Also die war ja weg.
Ja, ich weiß, 2 Jahre.
Ach so, Entschuldigung, bevor du jetzt hier weitermachst, da muss ich kurz Daten loswerden.
Ja.
Ich habe mich in der schwedischen Datenbank mal umgeschaut und ich habe ja nun gedacht, Mensch, die haben ja keine Masken getragen, bei denen müsste ja wenigstens noch ein bisschen Grippe gewesen sein.
Mhm.
Und tatsächlich hatten die auch einen massiven Einbruch an Grippe. Ja, das mag daran liegen, dass, also ich nehme es mal stark an, dass die sich da irgendwie beim Kodieren vertan haben. Ja, also so war es wahrscheinlich auch in Deutschland. Das ist irgendwie da abgerutscht oder so. Wahrscheinlich sind das so Ankreuztests und die haben neue rausgebracht und das eine neue Zeile eingefügt und zack, haben sie immer U071 angekreuzt. Das war also das Problem.
Ich sehe schon, wohin das Gespräch eskaliert. Ich werde gleich die Orientierung verlieren. Zum Kodieren habe ich nämlich gleich 2 Fragen mehr. Nun, lass mich mal einmal ganz kurz mit der Grippe.
Ist gut, Entschuldigung.
Nein, im Gegenteil. Also es ist alles wichtig, nur mit der Grippe. Da habe ich tatsächlich an dich gedacht, auch in den letzten Wochen, weil ich deine Bücher durchaus gelesen habe und deinem Wirken folge. Und dann nur dachte, da muss ich ja den Datensalafisten fragen, ob ich das falsch erinnere, wir haben 6,7 Millionen Grippekranke, eine in den Krankenstand in den Kindertagesstätten von 22%, unheimlich viel Kranke. Es scheint eine neue Krankheit zu sein, die lustig vor sich hin mutiert. Und wir haben, das ist der Punkt, wo ich hin will, nur noch 1400 Intensivbetten frei. Da erinnerte ich mich dunkel, dass der Herr Tom Lausen da mal so drauf geguckt hat in den Corona-Zeiten. Was du auch gerade sagtest, man muss mal in den Krankenhäusern gucken. Wie sieht es denn auf den Intensivstationen aus? Das war damals noch viel schlimmer. Ne? Da war, glaube ich, überhaupt in Deutschland kein einziges Intensivbett mehr frei. Also das
verwechselst du.
Mit wem?
Dass da kein Intensivbett frei war.
Das verwechselst du. Die waren ja immer frei, also reichlich.
Moment, wir haben jetzt 1400 nur noch frei.
Ja.
So, das klingt für mich, so wenn ich dann zurückdenke, ich weiß nicht mehr, wie viele denn in der schlimmsten Corona-Zeit. Deswegen haben wir ja diese ganzen Maßnahmen gemacht. Wegen der Überlastung der Krankenhäuser.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Ich habe da ein Buch drüber geschrieben.
Ja, ich weiß.
Das werde ich nicht vergessen.
Wir empfehlen das auch weiterhin. Aber es war doch damals, waren da auch nur 1400 Betten noch frei. Also du weißt ja, wo ich hin will. Wir haben eine...
Nee, mehr. Es waren mehr frei.
Ja.
Es sind jetzt weniger frei.
Ja, aber warum, das ist ja die Frage, die daraus folgt, warum wird das nicht berichtet?
Ja.
Warum gehen wir nicht in Lockdown? Warum machen wir keine Aha-Maßnahmen?
Ja, Corona ist sozusagen, das möchte man vergessen und dann möchte man jetzt auch diese alten Geschichten nicht mehr aufwärmen. Das ist, siehst du doch im Untersuchungsausschuss, da möchte man nur noch Leute haben, die nochmal sagen, ja, wir haben Fehler gemacht und die Kinder und keine Ahnung. So diese ganzen Sachen, die man schon ein paar Mal gehört hat, ne, die auch Frau Büchs immer gerne von sich gibt. Ja, irgendwas mit Kindern ist immer gut. Das kann man immer sagen, ne, weil das, da haben alle gleich dann irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man nochmal sich stark macht für Kinder und dann vielleicht die Alten noch, dass die nicht hinter Plastik sterben müssen. So, das ist dann, wenn man das gesagt hat, dann ist eigentlich auch schon fertig. Und jetzt komm du doch bitte hier nicht mit nur nach 1400 Intensivbetten.
Dann, ja, Entschuldigung, also, ich bin ein bisschen alarmiert. Also ich weiß, wir haben weiterhin...
Ja, brauchst du denn eins?
Na, ich brauche jetzt gerade keins, aber ich möchte ja auch nicht, dass diese unverantwortlichen, verantwortungslosen, hustenden Menschen mich dann irgendwie, weißt du, dass wir dann so eine Triage machen und ich falle hinten runter. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Wenn die Lage so ernst ist und noch viel ernster als damals, das scheint ja so zu sein, dann müssten wir doch jetzt reagieren. Entschuldige, wir haben noch ein Infektionsschutzgesetz, das kann man noch jederzeit wieder anknipsen. Und
also,
wir,
das, ja, also gut, es gibt ja auch nochmal das Lebensrisiko, ne? Das ist ja auch noch so ein Thema.
Jetzt kommen wir doch nicht mit sowas.
Ja, es gibt ja ein kleines Lebensrisiko. Die meisten Menschen auf dieser Erde, die sterben ja irgendwann. Und zu diesem Lebensrisiko gehört ja nicht irgendwelche Erkältung zu verhindern. Ja, das ist eigentlich nicht der Fall. Und Corona war halt... Naja, also wenn da die Intensivbetten nur noch 2000 frei sind, dann ist das was anderes, als wenn jetzt nur noch 1400 frei sind. Das ist halt ein Unterschied. Bei Corona wusste man ja, wen es trifft.
Mhm. Anders als jetzt die
über 90-Jährigen. Ja, jetzt weiß man es halt nicht. Ja,
nee, doch, jetzt sind die alle ganz jung und naja.
Die das haben?
Mhm.
Und was
ja,
machen
viele.
Sie mit denen? Beatmen die auch?
Na, da kommen wir gleich dazu, Kunst, zu den Kodierungen. Aber du verstehst meine Entrüstung, dass ich sage, wir hatten in Niedersachsen so schöne Gesetze, um alles zu regeln, ja, Abstand und mit wem man sich treffen darf.
Ja. Ja.
Und das war so liebevoll ausgearbeitet, ja, mit
ja.
wem man wegen eines positiven PCR-Tests sich wie oft im Wandschrank allein zum Orangensaft trinken darf, treffen darf. Das war ja alles geregelt.
Ja.
Und jetzt haben wir eine echte Krise. Und niemand spricht darüber. Niemand.
Ich glaube, das ist denen peinlich, dass sie das nochmal machen wollen oder müssten. Ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe es ja auch nicht so richtig, warum jetzt auf einmal nichts ist und damals war was. Also vielleicht haben sie auch gemerkt, dass damals ein bisschen drüber war. So leicht. Und vielleicht haben sie auch gemerkt, dass Herr Wieler und Herr Schade das auf den Sonntag entschieden hatten. Vielleicht ein kleines Likörchen schon hatten oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, das will ich nicht ausschließen. Also nur so kann sowas ja zustande kommen, dass man seine Pandemiepläne und die Arbeit der letzten 20 Jahre, obwohl, wenn man das nur mit einem Likörchen, also da muss ich jetzt kurz mal nachdenken, reicht ein Likörchen dafür? Was haben die beiden wohl gemacht?
Mhm. Aber du bist viel dichter dran an dem Thema als ich. Bei mir ist es ja so, auch wenn wir hier ein bisschen herumscherzen, nochmal, wenn man das nicht in irgendeiner Form aufarbeitet und auch dann sagt, wir haben wirklich was falsch gemacht, aber nicht mit diesem Zusatz, das hat man ja damals nicht wissen können, weil wir haben das alle gewusst, die hingeguckt haben. Und ich habe einfach Sorge, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, dass sie dann sich bei der nächsten nicht Grippewelle, sondern bei der nächsten Pseudopandemie genau die Dinge wieder aus dem Schrank rausholen, die sie letztes Mal benutzt haben.
Ja, und dann wird es so sein, dass viele gar nicht mehr mitmachen. Davon gehe ich mal aus. Und diesmal wirklich. Und dann wird es halt eine interessante Sache, was dann passiert.
Ja, ne, das also, weiß ich nicht. Warum meinst du das? Du bist ja mehr so auf der Straße unterwegs. Hast du den Eindruck, dass die Leute das nicht nochmal mitmachen würden?
Ja.
Okay.
Das wäre ganz deutlich mein Eindruck. Ich glaube nicht, dass die das nochmal mitmachen. Vor allen Dingen diejenigen, die es jetzt wirklich genau wissen. Damals, da war es das erste Mal, ne? So, und dann hat man sich dann vielleicht, naja, man hat sich dann untergeordnet. Ich habe so ein bisschen, habe ich ja gesagt, Erkältung. Man hat sich dann so ein bisschen untergeordnet wegen der Sache. Und man wusste ja auch nicht ganz genau, ob die Wissenschaftler nicht am Ende doch vielleicht im Krankenhaus mal nachgeguckt haben. Aber dummerweise haben sie immer nur sie haben das ja immer nur fokussiert auf diese Fälle, die eben Corona-kodiert waren. Und sie haben, und das ist ja das Erste, ja, wenn du einen Schaden überhaupt definieren willst, der gesellschaftlich relevant ist, dann kann es ja nur Todesfälle sein oder Sterbefälle, die über den Normalzustand hinausgehen und Langzeiterkrankungen, die über den Normalzustand hinausgehen. Nur das kann ja letztlich eine Grundlage für den Staat sein, zu handeln. Alles andere ist das typische Leben. Und da man kann einen Menschen nicht vor einer Infektion schützen. Das muss er selber machen. Und da muss ich ja jetzt auch mal ein bisschen, Klartext reden. Jeder Mensch soll selber für sich sorgen. Du kannst nicht jemanden auf die Straße schicken und sagen, du kannst alles machen. Wir sorgen dafür, dass du keine Infektion kriegst. Das ist ja ziemlicher Blödsinn. Und das kann auch niemals das Ziel sein einer Pandemiebekämpfung. Und ich lese mal was vor. Welche Todesfälle sind in einer Pandemie zu verhindern? Das Krisenmanagement in einer Pandemie verfolgt das Ziel, solche Todesfälle zu verhindern, die zu einer deutlichen Überschreitung des langjährigen Sterbekorridors oder Sterblichkeitskorridors führen würden, weil erst das einen gesellschaftlichen Schaden darstellt. Innerhalb des üblichen Sterblichkeitskorridors wurden bisher noch nie besondere Maßnahmen getroffen. Es ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, warum davon abgewichen werden sollte. Wenn die Überschreitung gering ist, sind die Maßnahmen wegen der ihnen innewohnenden Nebenwirkung entsprechend gering auszugestalten. Also jede Maßnahme hat ja Nebenwirkungen. Würde die Überschreitung groß, zum Beispiel ein Vielfaches der normalen Sterblichkeit, in Deutschland also mehrere Millionen Tote, wären auswirkungsstärkere Maßnahmen vertretbar. Aus der Perspektive des Bevölkerungsschutzes sind keine Maßnahmen angezeigt, wenn der langjährige Sterblichkeitskorridor nicht verlassen wird. Wenn man sich diese Aspekte bewusst macht, wird deutlich, dass selbst bei einigen hunderttausend zusätzlichen Toten noch keine die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft als Ganzes oder die staatliche Ordnung extrem beeinträchtigende Maßnahmen angezeigt sind. Es mögen Zweifel bestehen, ob es überhaupt möglich ist, eine wirklich schwere Pandemie wirksam zu bekämpfen, ohne mit den ergriffenen Maßnahmen ein schlimmeres Zerstörungswerk anzurichten, als es durch den gefährlichen Krankheitserreger erreicht würde. Erschwerend kommt hinzu, dass Gewissheit über die Gefährlichkeit eines Krankheitserregers erst dann besteht, wenn Interventionen nur noch reduzierte Wirksamkeit hätten. So, ich habe jetzt was zitiert. Und du wirst sicherlich wissen wollen, von wem ich das zitiert habe.
Ja, das frage ich mich.
Das ist aus dem Vortrag eines Fachkundigen, der auch zuständig war, nämlich aus dem Bundesinnenministerium, dem damaligen Regierungsmitarbeiter, beziehungsweise ich kann seinen Dienstgrad, kann ich nicht sagen, dem Stefan Kohn, den sie dann entlassen haben. Ne? Weil das, was er gemacht hat, die Gefahrenanalyse, die war absolut korrekt. Und er durfte und er musste sie sogar machen. Aber dass die dann irgendwie an verschiedene Leute, die eben nicht Öffentlichkeit waren, geschickt wurde, das führte dann zu dem Eklat, dass man ihn rausgeworfen hatte. Also das ist tatsächlich das, was ich hier vorgelesen hatte. Wenn es keinen Schaden gibt, dann ist auch von staatlicher Seite nicht einzuschreiten. Und was ist eine Gefahrenbewertung? Eine Gefahrenbewertung enthält A, eine Erhebung bereits eingetretener Schäden und B, die Prognose möglicher weiterer Schäden. Und was ist ein Schaden? Schaden in einer Pandemie sind die irregulären Todesopfer. Auch schwere gesundheitliche Langzeitfolgen, sofern welche auftreten, stellen Schäden dar. Keine Schäden sind hingegen Infektionen. Ja, kennst du irgendwo hier, ne? Vorübergehende Erkrankungen und positive Testergebnisse. Vorübergehend krank zu sein, ist ein normales Lebensrisiko, zu sterben ebenso. Daher ist nicht jeder Todesfall zwangsläufig ein Ereignis, das der Staat zu verhindern verpflichtet oder veranlasst wäre. Das dürfte jetzt auch deine Frage geklärt haben. Wir sind jetzt sozusagen in dem Zustand, in dem der Staat sein muss. Der hat sich nämlich gefälligst rauszuhalten. Der hat hier gar nichts zu tun.
Noch hätten wir das doch damals alles schon gewusst.
Das haben wir damals gewusst.
Ja,
das hat er ja gesagt und alle haben es gewusst. Und ich glaube auch, dass die, die auf dem Sonntag das Likörchen getrunken haben, das auch gewusst haben.
Was du eben sagtest mit den Modellierungen, da will ich dann doch nochmal ganz kurz hineinhaken dürfen. Also und im Zusammenhang mit der Sorge, wenn die da draußen das alles nicht wissen, was hier überhaupt gelaufen ist. Das hat ja auch Kuhn damals, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Diese ganzen Modellierungen, die wir gemacht haben, auch mit Hinweis von Fossa, waren grob falsch. Das weißt du, glaube ich, auch. Also, dass man sagt, das, was dann der naive Michel weiter wiederholt, dass er sagt, sonst wären ja 40 Millionen Menschen gestorben, das basiert alles auf irgendwelchen Mythen und Modellierungen von Ferguson vom Imperial College bis zu Thomas Pueo, du erinnerst dich vielleicht, The Hammer and the Dance. Und man sagt, die meisten haben das so gefressen und abgespeichert, dass man einfach sagt, das war ja wohl klar, wir mussten das alles machen, sonst wären wir alle gestorben. Und ich finde, das fehlt mir auch in allen Debatten, dass man sagt, die Modelle waren einfach grob daneben. Unterkomplex hat Fossa das, glaube ich, genannt und das ist vorsichtig formuliert.
Ja, wenn du so viele Lügen ins Volk schmeißt, dann hast du halt ein Problem, das hinterher wieder aufzurollen. Das dauert halt nur ein bisschen. Wir sind ja auch nicht so viele.
Nee, wir sind nicht so viele und es sind ja auch erst 5 Jahre vergangen. Also herzlichen Glückwunsch von 11. März 2020. War, glaube ich, die Ausrufung. Und so, das Ding hat Geburtstag. Und wir sind immer noch nicht weiter.
Wir sind weiter. Ich verstehe gar nicht, warum du da jetzt so eilig hast. Also ich meine, das gibt doch noch ganz viel zu sehen. Und das ist auch spannend. Also auch ich habe ja teilweise noch Erkenntnisse, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich die noch kriegen kann. Also ich möchte gar nicht jetzt irgendwie den ganzen Menschen vorenthalten, was es noch alles zu sehen gibt. Herrlich. Also man gräbt und man findet Bernsteine ohne Ende.
Bernstein ist gut, ja. Zeig mir mal einen Bernstein.
Ich habe einen auf dem Regal stehen. Tatsächlich hat ein Teilnehmer auf einem Vortrag von mir ein selbstgeschnitztes Schälchen mit einem großen Bernstein geschenkt, weil ich immer Bernsteine gerne finde. Und das hat mich sehr gefreut. Und den Bernstein könnte ich dir auf jeden Fall physisch zeigen.
Hey, ich meine die anderen. Ich meine die Datenbernsteine, die du mir ja noch gefunden hast in den letzten Jahren.
Naja, wir haben ja jetzt die Krankenhausdaten. Und zwar in einem so großen Umfang, wie ich glaube, diese Krankenhausdaten noch nie jemand angesehen hat, in dieser Genauigkeit, auf Bundeslandebene. Und das ist schon spannend, was da so im Krankenhaus nicht stattgefunden hat. Und das im Grunde genommen, wir haben jetzt mal 5 Bundesländer rausgenommen hier im Norden und haben mal geguckt, warum hat Schleswig-Holstein eigentlich diesen komischen Lockdown light gemacht? Ja, also wo sie dann auch Kinder, Schulkinder, Grundschulkinder unter die Maske gezwungen haben. Und haben dann festgestellt, dass im Grunde hier nicht nur gar nichts gewesen ist, sondern es war auch noch viel weniger als gar nichts. Das heißt also, wir waren weit unter dem Normalzustand von dem, was im Krankenhaus eigentlich geschehen müsste. Das führt natürlich dazu, dass wir die Landesregierung zu Recht wahrscheinlich jetzt mal fragen dürfen, weil es jetzt ein Verfahren gibt. Was habt ihr denn da eigentlich geguckt? Und wovon seid ihr denn ausgegangen? Und wenn sie dann kommen mit irgendwas mit RKI und Likörchen zusammengetrunken, dann ist es natürlich schlecht. Und genau darum geht es ja, dass man während einer Pandemie, solange Pandemie ist, regelmäßig immer wieder untersucht. Immer wieder. Bis der Zustand sozusagen wieder im Normalbereich ist und dann sagt, ab jetzt gibt es hier keine Maßnahmen mehr. Und das haben sie nicht getan. Das heißt also, es gibt hier noch ganz, ganz viel zu tun, weil ganz viele Leute natürlich genau das nicht gemacht haben und es immer noch so viele Gerichte gibt, die das absichern und wir einfach vor jedem Gericht immer wieder neu und noch mehr vortragen und noch schlauer vortragen und noch besser vortragen. Und das sind die Bernsteine, die liegen halt tatsächlich in den Krankenhausdaten, denn die kann man nicht so leicht fälschen. während man andere Sachen, so Annahmen und Modellierungen und so Worst-Case-Szenarien und so, sowas kann man ja alles hinstellen. Oder Bergamo zum Beispiel, ja, also Bergamo ist ja auch so ein Bernstein. Da muss man ja ganz klar sagen, Bergamo ist ja so besonders, weil es ein seit 15 Jahren ungefähr oder ja 12, 13 Jahre, seit 2011, gibt es tatsächlich eine Todesstatistik in Eurostat. Das ist sozusagen die europäische Statistikdatenbank. Mhm. Und man konnte quasi bis 2020 sehen, dass eigentlich immer alles gleich verlaufen ist. Und dann gab es auf einmal im Februar, am 23. Februar 2020, 76 positive Fälle in Italien, in ganz Italien.
Mhm.
Und kaum waren zwei Wochen um, waren offensichtlich schon 500.000 infiziert.
Mhm. Okay.
In der Region Bergamo muss das tatsächlich interessant gewesen sein, denn da wohnen 1,1 Millionen Leute. Und man hat später tatsächlich kurz danach, nachdem diese Ausbrüche waren, gesagt, hier sind so und so viel, 100.000, also 38% im Mittel, sind hier schon mal in Berührung gekommen mit diesem neuartigen Coronavirus. Da das Virus aber ja zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt dasselbe gewesen oder das gleiche gewesen sein muss, also aus einer Familie, dürfen wir auch davon ausgehen, dass die Verbreitungsgeschwindigkeit, die es wohl in Bergamo hatte, wohl auch in jedem anderen Land kommen müsste. Ja, unabhängig von Maßnahmen oder Nicht-Maßnahmen oder was auch immer. In Schweden haben wir es jedenfalls nicht gesehen, in dieser Stärke und schon gar nicht unter den jungen Leuten. Das führte aber dazu, dass die sozusagen einmalig 6.000 Leute mehr hatten, die gestorben sind, wo doch sonst 220 die Woche sterben. Ja, sterben dann auf einmal in sechs Wochen 6.000, was 1.000 pro Woche mehr sind. Das ist natürlich eine Verfünf- oder Versechsfachung. Und danach ist nie wieder was in Bergamo gewesen. Also die waren dann sozusagen durch damit.
Mhm.
Und das sind natürlich Sachen, die extrem unlogisch sind, und ein Virus verhält sich eigentlich nicht unlogisch, denn das ist ja genau die wissenschaftliche Arbeit, dass man herausfindet, wie passiert etwas, und es wird niemals unlogisch sein, sonst bräuchten wir die Wissenschaft ja nicht. Ne? Wenn alles zufällig wäre, dann bräuchte man die Wissenschaft nicht, und deswegen kann man davon ausgehen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und das ist ein Bernstein, ganz klarer. Denn wenn es tatsächlich herauskommt, dass diese Todesfälle alle in der Größenzahl gar nicht existieren, sondern dass es vielleicht viel, viel weniger waren, die durch andere Ursachen auch mit ausgelöst wurden, dann ist, würde ich sagen, das größte Horrorszenario hier tatsächlich nicht mehr da. Und das wäre natürlich ein gewaltiger Bernstein, wenn das so zu finden wäre. Das ist so eine Sache. Und in Schleswig-Holstein... Jetzt nur mal so zum Vergleich, ne? In Deutschland haben die ja dann auch geguckt über die ganze Zeit, wie viele Leute hatten denn schon Berührung mit dem Virus, ja? Und wie wir eben gesagt haben, kurz nach dem März waren es 38% in Italien, also in Bergamo, da haben sie dann geguckt. Und in Deutschland waren es nicht mal 2% bis Ende Dezember. Klingt alles nicht gerade so ganz korrekt, ne? Klingt nicht so wirklich korrekt, denn in einer wirklich schlimmen Pandemie könnte man durch Maßnahmen das gar nicht aufhalten. Das würde gar nicht gehen. Nur dann wäre es ja eine schlimme. Wenn es halt durch Maßnahmen aufzuhalten ginge, dann muss man sich fragen, was ist das? Was haben wir hier eigentlich aufgehalten? Mhm. Naja, also diese Art von Bernstein, die man im Krankenhaus dann finden kann, die sind halt hochinteressant. Denn ein wichtiger Stein oder Meilen- und Bernstein ist ja, dass im Wesentlichen nicht nur alte Menschen gestorben sind, sondern alte Menschen mit Pflegegrad. Das heißt also, das sind nicht die typischen Rentner, die sich jetzt zur Risikogruppe gezählt haben, sondern es sind diejenigen, die in Pflegeheimen sind und nicht mehr für sich selber entscheiden können. Ja, also zum Beispiel auch, ob sie geimpft werden wollten oder nicht. Aber das ist jetzt ein etwas späteres Thema. Aber vorher waren die nicht unbedingt Herr ihrer oder in der Fähigkeit, sich für sich selber zu entscheiden. Und daran kann man ganz gut sehen, dass es sich eben nicht um das gehandelt hat, was man uns hier erzählt hat. Und das sind alles so Bernsteine, die findet man im Krankenhaus. Oder wusste irgendjemand, dass die Pflege gerade zu einem sehr, sehr überwiegenden Teil in die Krankenhäuser gekommen sind und dann an und mit Corona verstorben sind?
Das ist mir neu, aber du weißt, warum ich deine Bernsteine schätze und warum ich aus einer... Ich versuche mal, dieses Ganze nochmal so zu betrachten, dass man sagt, wir müssen zurück an diese Anfänge und das mit den Zahlen, die inzwischen vorliegen, neu bewerten. Weil wir sonst, das sagte ich dir ja vorhin, sonst steuern wir, glaube ich, auf dieselbe Situation wieder zu, wenn Billy's Bad Burger aus Wuhan irgendwie demnächst bei uns eintreffen. Dann haben wir nämlich das gleiche Problem wie vorher. Deswegen bin ich immer wieder gedanklich bei dir und gedanklich in diesen Zahlen. Und auch das würde ich gerne mal, weil ich es bei dir letzte Woche gelesen habe, nochmal erwähnt haben wollen. Zurückgehend auf 2020 haben wir gefragt, wer ist denn eigentlich mit und wer ist an Corona gestorben? Die Frage ist inzwischen völlig irgendwie nebensächlich. Das waren jetzt so und so viele. Das waren zwar auch nicht mehr als sonst. Wir hatten da keine Übersterblichkeit, glaube ich. Wenn du das, oder? So sind 2020.
Ja, Übersterblichkeit ist ja eine Interpretationsfrage. Da müssen wir ja nicht mitspielen. Also tatsächlich ist es so, dass jedenfalls das in einem normalen Sterbekorridor sich aufgehalten hat. Es ist also jetzt kein Schaden für die Gesellschaft entstanden, sodass also viele Teile der Gesellschaft weggestorben wären. So, das ist es nicht. Ja, nein, also nach der Definition des Bevölkerungsschutzes ist es keine Übersterblichkeit.
Gut, aber da gab es auch vorher, es gibt dann immer von Statistikern damals natürlich auch von der LMU München, glaube ich. Also es gibt immer so eine Vorhersage, was im nächsten Jahr zu erwarten ist an Sterblichkeit aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung. Da waren wir 2020 jedenfalls nicht drüber, also eher drunter. Egal, da wollte ich gar nicht hin. Ich habe nun, also erstens, weil ich den durchaus gefolgt bin, den Koalitionsverhandlungen von BSW und SPD in, wo war es? Korrigiere mich, das ist in Thüringen, ne? Oder wo?
Die waren noch in Brandenburg, oder nicht?
Brandenburg, entschuldige. Ja, aber da sollte es, da sind ja auch dann sozusagen jetzt zusammengelegt worden, die Post-Covid-Impfungskranken und die Long-Covid-Fälle. So, da musste ich auch an dich denken, weil da komme ich jetzt zu dem, wo ich eigentlich hin will. Dass man sagt, wir haben von Anfang an werden natürlich bestimmte Dinge unter bestimmten ICD-Codes und U0815 und hast du nicht gesehen, erfasst. Ja, das haben wir von Anfang an gesehen. Also, dass man sagt, ob mal jemand an Covid und Corona gestorben ist oder nicht, das hat ja auch viel damit zu tun, was der behandelnde Arzt sich da so ausdenkt und auf den Abrechnungszettel schreibt, richtig? Vielleicht für die Leute, die das nicht so genau wissen.
Ja, also Erkrankungen, die abgebildet werden nachher in den schriftlichen Dokumentationen, das ist ja vielfach das, was, natürlich ist es das, was die Ärzte abrechnen und was auch die Krankenhäuser abrechnen. Mhm. Und das ist natürlich auch immer gefärbt von dem, wofür es gerade Geld gibt oder mehr Geld gibt. Das ist ja ganz klar. Also es sind ja Wirtschaftsbetriebe, Arztpraxen oder medizinische Versorgungszentren oder auch Krankenhäuser, Kliniken sind ja Wirtschaftsbetriebe. Auch wenn staatliche Krankenhäuser natürlich staatlich gefördert sind, sind auch das Wirtschaftsbetriebe. Insofern versuchen die alle möglichst maximalen Profit zu machen. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt beispielsweise für einen typischen Corona-Kranken, der im Krankenhaus aufgenommen wird, gab es damals 2.766 Euro, wenn er noch eine Lungenentzündung hatte. Und der 4 Tage eben dort lag und dann entlassen worden ist. Wenn er 24 Stunden beatmet wurde, ja, dann könnte man ja denken, es gibt mehr. Nö, bis 24 Stunden gab es auch nur 2.766 Euro. Mhm. Und wenn er dann aber 25 Stunden beatmet wurde, gab es schon 7.212 Euro. Mhm. So, und wenn dann er bis 95 Stunden, also kurz vor der 4-tägigen Entlassung, beatmet wurde, 95 Stunden gab es auch nur 7.212. Mhm. Aber wenn dann noch eine Stunde drangehängt wurden, gab es schon etwas über 10.316 Euro. Mhm. So, das bedeutet, dass hier natürlich wirtschaftliche Anreize stattfinden. Und ich habe tatsächlich gehört, dass Krankenhauskodiererinnen und Kodierer mir gesagt haben, dass in einigen Häusern die Kodierer mit auf die Visite gehen und dass die dann einfach sagen, ob noch jemand vielleicht noch ein bisschen frische Luft brauchen könnte an der Beatmungsmaschine. daraufhin kommen natürlich auch in solchen Vorträgen, die ich halte, immer mal Proteste und sage ich, ja, stimmt, es wird nicht überall gemacht. Anstelle dessen gibt es auch Häuser, die es noch interessanter machen. Die schließen dann, weil der Patient dann auch abgenommen wird, künstliche Lungen an und die beatmen dann die künstliche Lunge weiter die Maschine, um es dann abrechnen zu lassen. Davon habe ich auch gehört. Also ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber ich habe es von einer Intensivkrankenschwester kürzlich gehört. Das war mir auch neu.
Aber fand ich jetzt auch ganz interessant, welche Methoden möglich sind. Ja, also das ist ja im Grunde genommen so die typische menschliche Kreativität, die es auch gibt. Also ein Beatmungsgerät, das vielleicht Geld bringen könnte an einen Patienten, ihm vielleicht nicht weiter Schaden zuzufügen mit der Beatmung, aber dafür dann eine künstliche Lunge zu beatmen.
Ich will nur darauf hingewiesen haben und ich freue mich, wenn du irgendwann mal hier oder auf deinem Kanal mit Puderle TV oder wo auch immer du das machst, mit Herrn Vossa redest darüber, weil das Mörser-Modell heißt es, glaube ich, ne? Korrigiere mich.
Nicht Mörser-Modell, sondern das Mörser-Modell.
Das Mörser-Modell, also der Mörser ist das in der Küche und das Mörs ist glaube ich, die Stadt, ne? Nach der es heißt.
Ja.
Das unterscheidet sich ja durchaus von dem Modell, das die meisten Krankenhäuser damals gewählt haben, in der schwierigsten Zeit. Und Vossa hat schon 2020 als, glaube ich, Chef der deutschen Pneumologen, also Lungenfachärzte, gesagt, das ist keine gute Idee, diese Zwangs- und Druckbeatmung da durchzuführen. Wir wollen das nun mal erwähnt haben, weil nochmal, was mich daran stört, ist, dass wenn man als Arzt keine Möglichkeit hat, das, was man da jetzt gerade macht, abzurechnen, indem man, das ist ja ganz einfach, in der Hausarztpraxis schon so, sondern sagst, ich habe jetzt zum dritten Mal im Monat oder zum achten Mal den Kassenpatienten hier sitzen, der einfach nur reden will, dann kannst du das nicht abrechnen, weil du pro Quartal irgendwie 22,87 € kriegst. Ja? Und ganz grundsätzlich, wenn du sagst, es gibt diese Abrechnungsziffer nicht, diesen Code, dann kannst du ja auch, wir haben das erlebt bei den Impffolgeschäden, dass man sagt, dafür kriege ich ja gar kein Geld für die halbe Stunde Arbeit als Arzt. Und das Gleiche war in der Anfangszeit im Grunde so, dass du sagst, wenn du da jetzt nicht Covid-Patient draufschreibst, dann kriegst du wenig und wenn du Covid draufschreibst, kriegst du viel. Wenn du beatmest, über 96 Stunden hinaus, kriegst du ordentlich Geld, sonst eben nicht. Ich halte das für Fehlanreize, das wäre meine Frage an dich. Und ich glaube, das ist bis heute so, wenn ich deine jüngsten Posts da richtig verstehe, ist es bis heute so, dass man als Patient im Grunde dem Arzt sagen müsste, ich habe die U-Nummern vergessen, aber du hast sie vielleicht noch im Kopf, vielleicht auch nicht. Also, dass man sagt, wenn sie da irgendwas kriegen wollen als Patient. Gibt es da überhaupt die entsprechenden Codierungen oder guckt man da einfach nur in die Röhre?
Ja, man guckt in die Röhre. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich weiß ganz genau, dass das von der Impfung kam, weswegen ich hier bin. Ja, mein gesundheitlicher Folgeschaden kam unmittelbar danach und ich war vorher kerngesund und jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen gelähmten Arm oder ständig eingeschlafene Hände oder irgendwas derartiges. Solche Sachen gibt es ja, also um nur ein Beispiel zu nennen oder permanente Kopfschmerzen oder ich weiß es nicht, was alles da sind, sehr viele Sachen, die mich auch schriftlich erreichen. Und der Arzt sagt dann, ja, das muss ich leider mit U09.9, also wenn es eine gewisse Dauer hatte, muss ich das kodieren, sonst kriegst du, lieber Patient, nichts, ja, keine Therapie, ja, und ich kriege hier auch nichts.
Normal.
Ja, der kriegt dann halt nur den normalen Besuch bezahlt, ja, der liegt dann so pro Quartal irgendwie bei ein paar Euro 80.
Im Moment, eigentlich müsste es ja eine U09.03 geben, die heißt Impfschaden.
Nein, sowas gibt's nicht. Es gibt nur eine Impfnebenwirkung durch Covid-19-Impfstoffe. Das ist die U12.9 und die löst aber gar nichts aus. Die kann man auch nur kodieren im Zusammenhang mit anderen Diagnosen. Und wenn man das kodiert hat, dann gibt es jetzt hier keine besonderen Behandlungsprogramme. Und ich denke mal, dass jemand, der permanent eingeschlafene Hände oder einen gelähmten Arm hat oder so, keine besondere Therapie zu erwarten hat, weil es diese Art von Therapie eben vor der Impfung so, die notwendig ist, nicht hatte und die Erforschung dafür nicht existiert. Also müssen sie irgendwelche Sondermedikamente ausprobieren, Therapien ausprobieren und so weiter. Und wenn dafür die Kassen kein Geld zahlen, weil das dafür einfach kein Geld gibt, weil es statistisch irgendwie nicht erwünscht ist, dann gibt es dafür auch nichts. Dann kann man für den Patienten einfach nichts machen. Dann kann man dem, was weiß ich, irgendwas verschreiben. Aber dann ist auch fraglich, ob er das bezahlt bekommt. Aber wenn man das als Post-Covid deklariert, dann gibt es dafür bestimmte Behandlungen, die dann auf einmal möglich werden.
Was bedeutet auch bei der Auswertung dieser U-Irgendwas-Zahlen, würde man nicht irgendwelche Impfschäden finden?
Natürlich nicht.
Okay. Nee, was heißt natürlich nicht? Wir reden ja so, als wäre das natürlich.
Ja, die will man also ja nicht finden. Also das ist genauso wie damals. Ich hatte das ja gerade vorgelesen. Vielleicht wird es dadurch nochmal klarer. Also keine Schäden sind hingegen Infektionen, vorübergehende Erkrankungen und positive Testergebnisse. Vorübergehend krank zu sein, ist ein normales Lebensrisiko, zu sterben ebenso. Daher ist nicht jeder Todesfall zwangsläufig ein Ereignis, das der Staat zu verhindern verpflichtet oder veranlasst wäre. Also, es geht hier um die Frage, dass wir am Anfang schon gesehen haben, ihr durftet keine Obduktion machen, ja, ja, weil Covid-Tote dürfen nicht obduziert werden, bloß nicht rausfinden, was das für einer war. B, an und mit Corona war auf einmal hoffähig. Ansonsten, wenn man das gemacht hätte frühzeitig und gesagt hätte, also bitte nur ursächliche Fälle, dann hätte man gar nichts in irgendeiner Form machen müssen. Ja, also dann hätte der Staat eben, das heißt, das sind ja letztendlich trickreiche Dinge, die man eingeführt hat und jeder hätte es merken können. Gleichzeitig hat man ja vernünftig denkende Kritikerprofessoren ausgeschaltet. Das ist ja, die sind ja auch entlassen worden aus ihren Unis oder sie sind kritisiert worden oder die Medien haben sie nicht mehr gebracht. Also ich meine, was sollen wir denn davon denken? Da kann man ja nur sagen, okay, wir müssen halt mitmachen. Alle wollen jetzt mal einmal Pandemie durchspielen. Das möchten jetzt alle mal mitmachen. Also eigentlich wollten es nicht alle mitmachen. Die meisten wussten ja nicht, dass sie das einfach nur mitmachen. Aber ich würde sagen, diejenigen, die irgendwie Lust dazu hatten, die haben es dann in ihrer Machtstellung, haben sie es dann auch durchgeführt, dass das mitgemacht werden konnte. Also speziell muss man ja sagen, dass ja Herr Püschel hier in Hamburg dann angefangen hat zu obduzieren, obwohl er nicht durfte. Und dann hat er gesagt, naja, also hier gab es keinen ohne Vorerkrankung. Ja, das deckt sich mit den Krankenhausdaten. Ganz klar, das sind Pflegegrade. Die sind halt letztlich sehr viel schneller, wenn sie ins Krankenhaus kommen, sterben Pflegegrade. Das ist schlichtweg einfach ein statistischer Fakt. Und dann kann ich auch noch einen Bernstein hier vorzeigen. Die Behauptung, dass irgendeine von diesen Varianten, bis auf Omikron, da wurde es halt wirklich weniger, dass irgendeine von den Varianten, die jetzt hier kursiert ist, rein mathematisch ja, irgendwie gefährlicher war als eine andere, ist gelogen, stimmt nicht. Ein Fall, der ins Krankenhaus kam, der keinen Pflegegrad hatte, war im Grunde durchgehend mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, ob er nun im März 2020 kam oder im November 2021. Es spielte überhaupt keine Rolle, welche Variante er sich eingefangen hatte. Er starb zu der gleichen Wahrscheinlichkeit, wenn er ins Krankenhaus kam mit einem positiven Test. Das haben wir ausgerechnet und wir haben vor allen Dingen auch zeigen können, dass nur die Pflegegrade mit einer höheren Wahrscheinlichkeit während der Lockdowns und während der Maßnahmenzeit höher und schneller gestorben sind. Ja. Das ist klar, wenn die destabilisiert werden, ist das natürlich klar. Das heißt also, eine statistische Berechnung durchzuführen und dann zu behaupten, irgendeine Variante sei gefährlicher als eine andere, ist mathematisch und statistisch nicht haltbar. Das haben wir gezeigt. Und deswegen kann man auch sagen, dass diese ganzen Geschichten gar nicht zueinander passen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen, das sind ja immer neue Sachen, die wir da finden. Ist doch super, können wir doch noch ein bisschen gucken.
Ja,
ja, und natürlich darf der Staat das nicht, aber er hat es halt gemacht. Ja, wir haben ja diese Leute da, die auch alles versucht haben zu beeinflussen. Das ist ja überall an jeder Ecke sichtbar geworden. Herr Stöhr hat gesagt, natürlich hat die Politik beeinflusst. Herr Schade hat es ja selbst gesagt. Ja, und es steht ja auch in den RKI-Protokollen. Ich weiß auch gar nicht, was es da noch für Zweifel dran gibt.
Naja, bei den Gerichten scheint das noch nicht angekommen zu sein, oder?
Ja, müssen wir halt noch ein bisschen arbeiten.
Und das macht ja so mal den Kurs ganz kurz wenigstens zu wechseln. Das macht ihr ja auch zusammen. Dein Bruder ist Rechtsanwalt, das wissen, glaube ich, viele und kümmert sich. Aber gestatte, dass ich das anspreche. Du machst das jetzt ja auch. Also du bist ja jetzt auch, freue ich mich sehr, habe ich schon mir notiert. Wenn ich mal irgendwie einen Mietstreit habe, rufe ich Tom Lausen an, weil der ist jetzt auch Anwalt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Du hast jemanden verteidigt oder...
Ja.
Vor Gericht darfst du das? Oder gibt das denn? Wieso denn das? Muss man
ja
nicht
steht
eine Zulassung
in der Strafprozessordnung. Muss man nur einmal gelesen haben. Wusste ich auch bis dato nicht und habe dann zufällig diese Information bekommen, dass man nach § 138 Absatz 2 der Strafprozessordnung auch eine Person aussuchen kann, die der Wahlverteidiger sein darf. Und das Gericht muss diese Person dann zulassen. Das heißt, man stellt dann Antrag und sagt, ich will jetzt den Tom Lausen als Wahlverteidiger haben. Der Tom Lausen muss das natürlich auch wollen, den bevollmächtigt man. Und dann stellt man diesen Antrag ans Gericht und Ja, dann, so wie es beim letzten Mal auch gelaufen ist, sagt dann das Gericht, ja, also wieso glauben Sie denn, dass Sie das können? Dann habe ich gesagt, weil ich das mir den ganzen Kram schon angeguckt habe eine Weile und weil ich Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Bundes gewesen bin und Parteiensachverständiger vor dem Bundesverwaltungsgericht und permanenter Gerichtsbeobachter der Strafverfahren und Verwaltungsrechtsverfahren meines Bruders Schriftsätze selber schreibe und ich glaube, deswegen kann ich das. Das hat dann im letzten Fall der Staatsanwältin nicht gereicht, die also sonst nicht viel Positives von sich gegeben hat, hat dann nochmal nachgehakt und hat dann mitgeteilt, ja, also, aber das reicht mir nicht. Und was haben Sie denn noch? Haben Sie denn schon mal einen verteidigt? Ja, hatte ich. Und dann war das auch in Ordnung. Und dann hat sie mich zugelassen. Ja, und dann habe ich das Ding gewonnen.
Du hast gewonnen.
Worum ging's? Gegen die Staatsanwältin, die wollte ja was anderes.
Die dich nicht wollte, ich weiß, aber worum ging es denn in dem Prozess oder in dem Verfahren? Da hast du.
Naja, also der hatte eine Asthmakranke, die also zumindest seit 2017 fachärztliche Dokumente besessen hat bei einem Arzt in Hamburg. Es gab ja nicht mehr viele, die das gemacht haben, einen Maskenbefreiungsattest beantragt und dann ist sie an einer Demonstration vorbeigegangen, kurz stehen geblieben. Und dann hat die Polizei sie sich gleich geschnappt, weil sie auf einem öffentlichen Gehweg stehen geblieben ist und geguckt hat und gesagt hat, zeigen Sie mal Ihr Attest. Und dann hat sie gesagt, zeigen Sie mal setzen Sie mir Ihre Maske auf. So war das. Und auf dem Gehweg musste sie gar nicht. Und dann hat sie gesagt, ich muss das nicht, ich bin eh von der Maske befreit. Und dann zeigen Sie mir Ihr Attest. Und dann hat sie das gemacht und hätte sie gar nicht müssen, aber die waren ja da ziemlich gewaltbereit, also würde ich jetzt mal sagen, die Polizisten. Mhm. Und das hatte sie auch so empfunden und dann hat sie ihr Attest gezeigt und das haben sie dann beschlagnahmt, völlig ohne Beschlagnahmebeschluss, einfach mal so. Wir haben gesagt, oh, da steht ja der Name Dr. Fiddicke drauf und weil da Dr. Fiddicke draufsteht, den halten wir für unseriös, aber ihre Gesundheit können wir nicht überprüfen und deswegen behalten wir das einfach. Ja, das haben die einfach so gemacht und es gab keinen Beschlagnahmebeschluss, das war natürlich illegal, das habe ich der Richterin natürlich auch um die Ohren geschossen, dass die Staatsanwaltschaft hier überhaupt gar nichts gemacht hat und das Gericht auch nicht und einfach einen Strafbefehl ausgestellt über 3000 Euro. Ja, da habe ich natürlich ein bisschen Welle gemacht. Es gab auch diverse andere Probleme, die das Gericht dann verursacht hat und ich glaube, das größte Problem war der Beschlagnahmebeschluss tatsächlich. Also die haben einfach dieses Attest da, die Polizei. Und normalerweise hätte das Gericht dann hingehen müssen und sagen müssen, das ist rechtens, weil Beschlagnahme muss in solchen Fällen sein und so, gab es aber nie. Und damit ist das Beweismittel ja gar nicht verwertbar eigentlich. Aber dann hat sie irgendwann signalisiert, dass sie, gut, ich musste dann nochmal sagen, ich stelle jetzt einen Befangenheitsantrag, mir ist das hier alles zu viel. Und das wollte sie dann irgendwie auch nicht und hat mir einen klaren Hinweis gegeben und dann war klar, dass sie freisprechen will. Dann hat aber die Staatsanwältin nochmal schnell ein Plädoyer gehalten und hat gemeint, dass an diesen 4 Stunden herausgekommen sei, dass die Maskenattestinhaberin den Arzt angestiftet hat, weil sie politisch aktiv ist und das wäre sozusagen ihre Haltung zur Pandemie gewesen, sie sei Widerständlerin und so weiter. Und dann habe ich der Staatsanwältin als erstes um die Ohren gehauen, dass sie im Grunde genommen ja vorwerfen, dass sie keine Untersuchung beim Arzt hatte, obwohl alle Untersuchungsdokumente, es lag alles vor, also völlig ignoriert hat. Und ich sage, das, Frau Staatsanwältin, das ist das, was Sie selbst nicht gemacht haben. Sie werfen eigentlich nur Ihre eigenen Versäumnisse, werfen Sie der Angeklagten vor. Und tatsächlich haben Sie nichts untersucht, denn wenn Sie Ihr politische Aktivität nachweisen wollen oder vorwerfen, dann müssen Sie es auch nachweisen. Und wie Sie richtig vorgelesen haben, war die Angeklagte erst mit einer E-Mail an ihren Arzt mit dieser Maske negativ verbal unterwegs, als der Arzt durchsucht war und sie selbst einen Strafbefehl angedroht bekam. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Zeitpunkt, an dem man durchaus kritisch gegen den Staat mal eine E-Mail an den eigenen Arzt privat schreiben kann. Da sie die aber ja beschlagnahmt haben und alles aus dem untersucht haben, haben sie das jetzt als politische Aktivität und als das, was hier herausgekommen sein soll, gewertet. Aber ich kann nur sagen, sie haben hier gar nichts untersucht, denn vor dem Maskenattest hat die Dame ja überhaupt politisch gar nichts gemacht und hatte gar keine Haltung dazu. Und deswegen können sie ihr das gar nicht vorwerfen. Und darüber hinaus haben sie noch einen draufgesetzt. Sie haben auch verweigert, ihren Namen zu nennen. Und insofern ist das sozusagen die schlechteste Staatsanwaltsleistung, die ich bisher gesehen hatte. Das habe ich dann nochmal ein bisschen ausgeführt und habe dann noch für die Angeklagte im Plädoyer ausgeführt, dass sie natürlich
eine ärztliche Untersuchung hatte, das ist alles dokumentiert, auch bei dem Herrn besagten Dr. Fiddicke. Und die Länge der ärztlichen Untersuchung geht niemandem was an und was da drin ist, kann auch überhaupt nicht aufgeklärt werden, was die Ärzte mit der Patientin gemacht hat, das ist völlig egal. Nur angestiftet, das kann man nicht. Wenn man krank ist, kann man ja nicht zum Arzt gehen und sagen, ach, schreib mir doch mal einen Attest aus, dass ich krank bin. Ich bin ja krank. Mhm. Das soll dann eine Anstiftung sein. Ja, also das geht einfach nicht. Naja, das hat dann die Richterin irgendwann auch nicht mehr ertragen und hat das dann zum Freispruch gemacht. Aber wie ich gerade gehört habe, hat die Staatsanwaltschaft, die das ja alles nicht so richtig verstanden hat, Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, Berufung ist in Gange. Und wir warten jetzt darauf, dass die Staatsanwaltschaft das dann nochmal zurückzieht. Ja, also irgendwann haben die, glaube ich, auch keine Lust mehr auf diesen Quatsch. Ansonsten müssen wir noch ein paar Verhandlungstage vor dem Landgericht dranhängen. Das machen wir dann auch noch.
Da musst du dann auch noch wieder hin, oder was? Nein, wo war denn das, wenn ich fragen
in
darf?
In Hamburg. Also das war in Harburg und das wird dann ja in Hamburg sein.
Okay, gut. Ich hatte ja nur gefragt, ob du einfach jetzt, bist du dann jetzt ständig als Pflichtverteidiger, wie heißt das, Ersatzverteidiger? Oder
Wahlverteidiger.
Wahlverteidiger, Vorstopper. Bist du dann ständig vor Gerichten unterwegs und verteidigst Leute oder ist das deine neue Beschäftigung? Oder?
Nee, kostet viel Kraft. Also gegen diese brettharte, ich weiß gar nicht, welches richtige Wort man dafür finden kann, aber es ist ja bretthartes Unwissen sein, ne?
Ja, brettharte Ignoranz, ja, das ist offensichtlich ein Schon, was dürfen wir ja nicht sagen. Wir meinen ja auch gar nicht diese Staatsanwältin, so ganz generell als Beschreibung, oder?
Nein, die hatte ich schon ganz wieder vergessen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, also das hat ja nur so Grundsätzliches, oder?
Ja, nein, also es ist tatsächlich ja im Grunde vor vielen Gerichten ist ja dieses brettharte Unwissen sein. Mhm. Ja, das muss man ja neu kreieren als Wort, weil es das ja vielleicht früher schon gab, aber nicht so auffällig. Das ist ja schon, und Unwissen sein wollen, also Unwissen wollen sein, also das ist ja wirklich hart. Das ist wirklich bretthart und das muss man sich dann 4 Stunden geben. Und da muss man hochkonzentriert natürlich sein, weil irgendein Blödsinn dann wieder kommt, der dann vorgetragen wird. Und dann musst du damit auch noch arbeiten. Also, naja.
Gut, aber wir wollen jedenfalls festhalten, dass jetzt nicht alle, die uns heute zuhören, sagen, oh, jetzt schreibe ich mal dem Herrn Lausen eine Mail, der soll mich auch mal vertreten. Das wäre nicht so unbedingt das, was du machen möchtest, oder?
Nein, also, erstens mal ist es ja auch in diesem Fall geschehen, weil sie überhaupt gar kein Geld zur Verfügung hat und ich gesagt habe, ich mache das so und tatsächlich hat sie dann auch noch einen Aufruf gemacht und da bedanke ich mich sehr, da haben tatsächlich einige kleine Beträge gespendet und dann ist dann doch am Ende noch eine kleine Belohnung dafür zusammengekommen, dass ich meine Zeit da hingegeben habe. Das fand ich sehr erfreulich und sage nur Danke an alle, die das eben dann auch unterstützen. Aber ich sag mal, wenn man das dauerhaft machen wollen würde, das ist schon, also ich sag mal so, Rechtsanwalt, fürs Recht zu kämpfen, ist schon ein hartes Brot. Das hat mein Bruder auch immer gesagt, also ums Recht darf hart gekämpft werden und das habe ich getan. So wie mein Bruder mir das gesagt hat und er hat mir ja auch im Hintergrund vorher ein bisschen geholfen, wie bestimmte Dinge zu sehen sind, das ist ja Ehrensache, aber ich muss schon sagen, also den Beruf möchte ich nicht haben. Ja, gegen solche Bretter da anzukämpfen, ist schon hart.
Lass uns den kleinen Ausflug bitte ganz kurz machen, weil ich da an euch beide denken musste, weil ich dachte, der Lausen hat sich einen Hut aufgesetzt und ist kurz nach Missouri umgezogen und hat dann irgendwie mal ein bisschen Anwalt gespielt.
Jetzt hat er's.
Was? Jetzt? Jetzt hat er's geschafft. Nee, aber dann hast du ja ein Pseudonym. Ich muss mal kurz gucken. Andrew Bailey heißt du da, ne? Also du hast in Missouri irgendwie auch geklagt, einmal andersrum diesmal und hast jetzt geschafft, ein Urteil zu erwirken gegen China. China muss dir als Vertreter von Missouri jetzt 24 Milliarden Dollar zahlen wegen Freisetzung.
Sie haben auch schon signalisiert, dass sie mir den Hamburger Hafen überlassen wollen.
Ja. Ich wollte gerade fragen.
Wen würde ich dann zubetonieren?
Schön, dass du das abkürzt. Genau, weil die Chinesen müssen ja jetzt, da sie auch nicht erschienen sind, die chinesische Regierung ist gar nicht erschienen in Missouri vor Gericht.
Ja, ich weiß.
Also sind sie in Abwesenheit verurteilt worden und wenn sie nicht zahlen, dann werden sie beschlagnahmt. Deswegen hast du die Abkürzung gemacht. Jetzt klagst du in Hamburg als nächstes wegen Verursachung der Pandemie und beschlagnahmst dann den Hafen zurück
von den Chinesen. Ich warte, bis Herr Scholz wieder Bürgermeister von Hamburg ist.
Um Gottes Willen, okay, ja.
Der hilft mir bestimmt.
Gut, aber da China dann nicht ankommen wird zum Amtsgericht Hamburg, kannst du dann auch den Hamburger Hafen für uns zurück beschlagnahmen, richtig?
Weil ja, ich würde ihn betonieren, damit man leichter rüberkommt.
Du bist ein Egoist. Ja, kauf dir doch eine eigene Fähre, Mensch. Du kannst doch nicht über die Elbe zu betonieren.
Ja, aber im Winter ist es immer so blöd, wenn das Wasser zugefroren ist, dann fährt die ja nicht.
Ja, ich muss mal eben, das muss ich mal, weil ja keiner zuhört, weil mich das beschäftigt, darf ich dich das mal eben fragen, was du von dieser ganzen Lab-Leak oder diesem Dings, dieser Theorie hältst, also dass da die Chinesen jetzt Schuld fahren? Das ist jetzt ein bisschen weggaloppierend, einfach mal so eine Einschätzung von dir, weil ich hier viel Streit habe zu Hause, deswegen.
Tatsächlich?
Ja, naja, Streit würde ich sagen, wir sind nicht einer Meinung.
Aber was ist denn deine Meinung? Du möchtest gerne, dass es, was möchtest du, dass es war und was soll ich unterstützen?
Immer mich und nicht meine Frau. Ich frage mich das nur, weil wenn ihr schon gewonnen habt da jetzt in Missouri, weil die Chinesen waren es ja, ist ja bewiesen. Ich versuche es als Frage zu formulieren, wenn man das kauft, diese Theorie, also dass man sagt, die Chinesen haben da geschlammt in Wuhan und deswegen ist da ein Virus entfleucht, weil irgendein Mitarbeiter, nein, blöd oder sonst wer nicht richtig aufgepasst hat, und deswegen sind die Chinesen schuld und so weiter und so fort, dann ist ja mit dem Einkaufen dieser Theorie ist doch eigentlich alles, was wir machen, Makulatur. Weil man dann doch akzeptieren müsste, es gab ein gemeingefährliches neues Virus, das kam aus einem Labor und was auch immer danach passiert ist, war dann berechtigt. Was wir gemacht haben, also dass man sagt,
du meinst, weil es das gemeingefährliche Virus
genau.
gab?
Genau, ja. Naja, selbst
na gut, dafür muss es ja ein gemeingefährliches Virus auch gegeben haben.
Naja, also. Eben, das meine ich ja. Wenn man sagt, es gab überhaupt nichts, das ist meine Arbeitshypothese.
Na, irgendwas wird es ja schon gegeben haben. Also irgendwas wird ja schon da gewesen sein. Die haben ja schon für viel Unruhe gesorgt. Und viele Leute hatten ja auch keinen Geruchssinn mehr.
Ja.
Und Geschmackssinn war ja weg.
Ja.
Ja, also ich muss kurz nochmal an diesen Satz erinnern. Moment. Keine Schäden sind hingegen Infektion, vorübergehende Erkrankung und positive Testergebnisse. Vorübergehend krank zu sein, ist ein normales Lebensrisiko. Okay, aber das musste man in der Zeit kurz mal beseitigen. Also ein gemeingefährliches Risiko, ja.
Also du gehst auch davon aus, dass es zumindest ein gemeingefährliches neues Virus gab.
Ah, nee. Also ich weiß nicht. Also es fällt mir einfach schwer, bei dieser Inkonsistenz irgendeine vernünftige Theorie zu vertreten, denn wir haben ja in dieser Inkonsistenzreihe haben wir ja auch schon noch ganz andere Inkonsistenzen, die auch so gar nicht mehr auf irgendein gesundheitliches Thema hindeuten, sondern vielleicht eher so ein paar monetäre Themen vielleicht eher stärker beleuchten. Also ich könnte da mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel gibt es ja diese Firma Moderna, die ja eigentlich nicht die reichste Firma in der Vergangenheit war und die Firma BioNTech. Die war ja auch in der Vergangenheit nicht die reichste Firma. Und man hat ja heute gerade erst wieder mitgeteilt, dass BioNTech irgendwie schon wieder eine halbe Milliarde Verlust gemacht hat. Also wenn ich das richtig gelesen habe. Und vorher war das ja auch nicht viel besser. Und nur zwischendurch mal kurz. Und da gab es ja Investitionen in diese Firma, kurz bevor diese Corona-Sache ja losging. Also das ist jetzt zum Beispiel eine so eine Sache, die jetzt irgendwie mit so einer Labor-Entfleuch- und sonst was Theorie so ein bisschen... ich sag mal, die überschattet das so ein bisschen. Und dann gibt es ja auch von Moderna, die haben ja bereits am 19. Februar eine IND-Anwendung eingereicht. Investigational New Drug Anwendung. Das ist, wenn man mit seinem Impfstoff fertig ist, die präklinischen Studien fertig hat und sozusagen alles, was vorher gemacht werden muss, bevor man das erste Mal in Menschen pieksen darf, schon fertig war. Und das am 19. Februar 2020. Darüber gibt es offizielle Dokumente. Da war ja noch nicht mal irgendeine Pandemie ausgerufen. Und deswegen würde ich sagen, ist es halt schwierig, immer nur diese gesundheitliche, gemeingefährliche Virustheorie aufrechtzuerhalten, weil es ja auch viele Dinge gibt, die das
überlagern, ja, die, wo, wo das gleichzeitig gewesen ist. Und dann gab es noch eine Sache, die auch spannend ist. Es gab eine Studie in Boston, wo es auch Sicherheitsstufe 4 Labors gab. Diese Studie hat getestet, allerdings nur an einer sehr kleinen Probandenzahl von 200, wie viele Leute von diesen 200 schon Kontakt mit dem sogenannten neuen Coronavirus hatten. Mhm. Und tatsächlich hat man dann im Blut rausgefunden, dass es tatsächlich 38% waren. Mhm. Und wenn 38% schon Kontakt dazu hatten, und in, ich glaube, in Wuhan waren es, glaube ich, 6,8, in Deutschland waren es 1,3 in dieser Prävalenzstudie oder am Anfang sogar nur 0,7 in der ersten Geschichte, dann könnte man annehmen, dass vielleicht auch Boston noch irgendwie ein Thema da drin ist. Und deswegen diese ganzen Überlagerungen machen es halt enorm schwierig, jetzt hinter einer Theorie irgendwie herzulaufen, nur weil ich in Missouri meinen Prozess gegen China gewonnen habe.
Ja, soll es ja auch gar nicht. Ich muss ja nur ab und zu mal so Randbereiche, wenn mich das beschäftigt, dann kann ich dich ja fragen.
Wie haben Sie denn das überhaupt zugestellt, dass Sie kommen sollen?
Wären die Chinesen?
Ja, über die Botschaft. Haben Sie das denen in die Botschaft gesagt? Kommt mal vorbei, wir machen hier ein Gericht mit euch.
Du wahrscheinlich einfach per Einschreiben Regierung China und dann China ja, drunter genau. Und dann so. Wird schon ankommen.
Ja, wird schon ankommen. Ne? Irgendwo in den Hafen geworfen, der gehört euch doch.
Nein, ich meine, das Grundsätzliche und die Frage siehst du mir nach. Also ich komme, wie du weißt, nicht nur aus dem Bücherschreiben, sondern nebenher so aus der Betriebswirtschaft. Und was mich übergeordnet die ganze Zeit beschäftigt, ist einfach, du weißt, ich bin mit Bill Gates befreundet. Ich habe die letzten Jahre sehr aufmerksam zugehört, dass die nächste Pandemie richtig Eindruck machen wird. Und das, was Billy angekündigt hat 2021, ist ja passiert. Das heißt, wir sind ja jetzt vorbereitet, inklusive BioNTech, auf die nächste Pandemie, die richtig Eindruck machen wird. Es gibt die entsprechenden Fabriken, die sind ja hingestellt worden, um binnen 100 Tagen den fertigen Impfstoff gegen das neue Virus in alle Arme drücken zu können. Und als Betriebswirt gehe ich immer davon aus, wenn ich Geld investiere in ein solches Objekt in irgendeine Fabrik oder sonst was, dann möchte ich auch meinen Return on Investment haben. Den kriege ich natürlich nur, wenn diese Pandemie jetzt bitteschön demnächst aber auch mal losgeht, weil die Dinger stehen da jetzt einfach und warten. Deswegen verfolge ich das aufmerksam und wenn ich dann höre, dass in Wuhan schon wieder gebastelt wird an HKU5-Cov2, dann natürlich die Frage an dich als Experten, wann geht's denn los?
Ja, also das hat Herr Streeck schon vorgerechnet.
Ja.
Herr Streeck hat ja auf Befragung hier vor dem Untersuchungsausschuss, der hat ja die Claudia Jaworski, hat ihn ja auch dazu gefragt, ich glaube, wann es die nächste Pandemie gibt oder vielleicht hat das auch von selber erzählt. Hm. Also der wusste das schon. Er hat gesagt, da gab es mal eine Studie, dass alle 50 Jahre etwa eine Pandemie kommt und also die man auch merkt. Mhm. Diese Studie, die haben sie jetzt sozusagen erweitert, weil sie der Meinung sind, durch die Globalisierung geht jetzt alles 2 bis 3 Mal so schnell. Das heißt also, dann konnte man sich aufgrund der Ausführung von Herrn Streeck ausrechnen, alle 10 bis 15 Jahre kommt jetzt so eine Pandemie ums Eck und vielleicht kommt die dann ja auch bald, aber dann hätten wir noch 5 Jahre, dann wäre es 2030. Ja, dass die nächste kommt. Würde ja gut zur Agenda 2030 passen.
Das erscheint mir aber sehr optimistisch. Also du gehst davon aus, dass wir noch 5 Jahre Zeit haben für die nächste?
Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass sie mit Pandemie haben, die das im Moment nicht so.
Na, ich will jetzt
wie soll denn das gehen? Ich meine, was willst du denn verhindern mit Maske? Und die ganzen Masken sind doch gerade erst verbrannt worden. Obwohl das ja auch wieder eigentlich eine Möglichkeit, neue Geschäfte zu machen.
Ah, eben. Also entschuldige, wir können ja um einen Apfelkuchen wetten oder sowas, dass wir dann doch vielleicht schon 2025 wieder neu starten. Also würde ich gerade eine Wette drauf eingehen wollen.
Nee, das wird nichts. Nee.
Ach komm, jetzt ist das Sondervermögen so gut wie verabschiedet und dann müssen wir ja erstmal ganz viel Waffen basteln. Krieg geht gerade nicht. Wir haben ja noch gar keine Waffen.
Wieso geht Krieg gerade nicht?
Nee, erst müssen wir die Waffen noch bauen. Also der Krieg natürlich in der Ukraine geht weiter, aber...
Ach so, nee, das hast du falsch verstanden. Alles das, was passiert, das habe ich jetzt verstanden, so verstehe ich das, sind Modelle und Fiktion. Das heißt also, wir sind eigentlich eher im Zeitalter seit 2000 Beginn, im Zeitalter der Fiktion. Also vieles davon ist Fiktion. Ja, immer mit einem Teil Realität drin. Ja, das wird dann irgendwie eingemischt. Also ich würde mal sagen, das, was wir hier erlebt haben, bewegt sich ja im Destabilisierungscharakter. Das heißt also, man hat eigentlich unser Gesundheitssystem und auch die Politik und die Ärzte und man hat alles und auch die Gerichte destabilisiert. Das ist eine komplette Destabilisierung von allem, was wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Mhm. Ja, ein vernünftiges Gesundheitssystem, Gesundheitsämter, die um 16 Uhr zugemacht haben. Ja, da haben wir ja dann ganz viele Soldaten gesehen, die dann aufgepasst haben, dass nicht um 16 Uhr zu ist. Ja, und die waren dann alle völlig überlastet, weil sie dann bis 17 Uhr bleiben mussten im Gesundheitsamt. Und die Krankenhäuser waren leer. Ist ja auch eine Destabilisierung, wenn was leer ist, weil dann kannst du kein Geld einnehmen. Dann haben wir, also dieses Kontakt-Tracing war ja eine komplette Minusnummer. Das heißt, sie haben da hunderte, tausende Leute hinter Leuten hergejagt, aber sie haben eigentlich nie herausgefunden, wie viele Infektionsketten, von denen sie immer geredet haben, sie eigentlich unterbrochen haben. Also meines Erachtens gar keine. Aber selbst wenn sie 10 unterbrochen haben, von denen sie nie so richtig, ich glaube, sie haben mal in den RKI-Protokollen ganz stolz von einer unterbrochenen Infektionskette gesprochen in Bayern.
Hey.
Wobei das nicht schwer ist, da wüsste ich auch, welche Infektion ich sofort aus dem Rennen nehmen würde und in Quarantäne stecken würde. Das würde mir nicht so schwer fallen.
Aber Moment, das heißt, du gehst davon aus, also dass wir befinden uns ja, wissen wir ja beide, im Rahmen einer groß angelegten militärischen Zermürbungsstrategie gegen unsere Psyche und du meinst, wir sind noch in diesem alles mal so kurz und klein machen und uns weiter verwirren und es ist noch nicht Zeit für eine große neue Pandemie. Hab ich das richtig verstanden? Mhm. Also wir müssen uns noch ein bisschen weiter zermürben.
Falls du Angst davor hattest, das kommt nicht.
Okay. Das wird aufgezeichnet hier, dieses Gespräch, das weißt du, ne?
Das wird nicht kommen. Das wird nicht kommen, es wird nichts.
Ach Mensch, keine Panik. Ich hab letzte Woche geguckt und dachte, die Werbung läuft doch schon irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen über Spillovers also und welche Tiere übertragen jetzt auf welchem Markt. Und
nein. Das wird nichts. Also das Einzige, was sie jetzt natürlich sichtbar vorhaben, ist, die Themen Digitalisierung noch schneller voranzutreiben, weil es die Technik jetzt mittlerweile besser hergibt als früher. Also auf den Gesundheitsämtern sind zwar immer noch die Faxgeräte, aber vielleicht braucht man die später nochmal.
Du, die KI brauchen wir übrigens auch, um die neuen Impfstoffe zu entwickeln. Das weißt du. Das kann die KI besonders schnell. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also die wird uns da sehr helfen. Du merkst, ich hänge weiter an meiner Pandemie.
Ja, du kennst das ja mit der KI, ne? Wenn mit der KI, wenn du da was eingibst und du merkst, da ist was falsch und sagst du, du hast da was falsch gemacht. Oh ja, stimmt, du hast recht, dann mache ich das nochmal neu. Mhm. Ja, wenn das die Impfstoffe sind, die wir kriegen, ja, dann ist ja blöd. Also Impfstoffe aus der KI sind ganz schlecht, das würde ich nicht machen.
Also ich habe das neulich mit großer Freude gelesen bei Charmeleon oder wie der heißt, dieser.
Ja, aber kennst du das denn nicht? Hast du das nicht auch schon mal versucht, in der KI was einzugeben und dann hast du gesagt, das ist aber alles Blödsinn, was du hier machst?
Ja, du hast recht. Ich mach's nochmal, Meister. Hast recht,
Also ich würde sagen, das ist das Mindeste, was man dann machen muss, wenn man einen neuen Impfstoff hat und auf dem Beipackzettel, der ja leer ist, steht dann drauf, KI generiert. Ja, also der ist dann nicht ganz leer, sondern KI generiert. Und dann würde ich immer sagen, gib nochmal zurück und sag, mach's nochmal. Ist nicht richtig. Und dann wird die KI sagen, ach ja, stimmt, hast recht. Und macht's nochmal. Also das ist ja alles, das sind ja alles Fiktionen. Ne? Darüber reden wir ja nur.
Ja, aber
wir reden ja nur über diesen Blödsinn.
Wir reden sowieso nur über Blödsinn. Wir haben lustige Hüte auf, du jedenfalls. Mal lass uns die Frage wenigstens am Ende noch machen. Dieses Format hieß ja mal, was machen wir jetzt? Wir machen einfach so weiter. Vor allem machst du so weiter und suchst Bernsteine und findest auch welche.
Jo.
Die KI wird uns dabei nicht helfen. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich so.
Doch.
Ach so, doch. Ich dachte, die macht ja immer alles falsch und die muss man sagen. Komm noch mal rein, das war Quatsch.
Ja gut, aber sie hat ja auch eine Qualität. Sie findet ja auch raus, was bei anderen falsch ist. Ne? Also wenn du sozusagen irgendein Schreiben findest oder eine Studie oder so, und so mache ich das eigentlich standardmäßig, wenn ich irgendeine Studie habe und die wird gepriesen als irgendwas ganz Tolles, dann lade ich die als PDF hoch und sage, kritisiere diese Studie. Und dann geht der aber ab, mein lieber Scholli. Und dann, wenn es mir nicht gefällt, sage ich, kritisiere die noch mal schärfer. Und dann kommen da aber Sachen raus, die haben sich aber gewaschen dann. Und dann kann man das natürlich nachprüfen. Und durch die Nachprüfung findet man dann noch mehr Sachen. Und das Gleiche kann man auch mit Regierungsschreiben machen. Ja, also wenn zum Beispiel über einen Bundestagsabgeordneten eine Frage an die Bundesregierung gerichtet wurde und die Antworten so ein bisschen ausweichend, dann sagt, gibt man das der KI und sagt, kritisier das mal und stell eine Nachfrage. Und dann macht er das. Und das ist ja sehr hilfreich, weil man kämpft ja permanent gegen Blödsinn. Und deswegen ist es gut, weil auch diese ganzen Studien, 95% von wissenschaftlichen Studien, so habe ich mir das mal sagen lassen von Wissenschaftlern, die sich angeblich auskennen, sollen ja wirklich unbrauchbar oder größtenteils unbrauchbar sein und nur ein kleiner Teil ist vernünftig, sodass man uns ja eigentlich mit wirklich viel Schrott bewirft und behauptet, das sei Wissenschaft. Und genauso ist es ja mit Antworten der Bundesregierung. Man bewirft uns mit Schrott und in Wirklichkeit versuchte man eigentlich bei jeder Antwort immer nur auszuweichen, um die Antwort nicht zu geben. Und wir finden dann halt mit KI heraus, was davon können wir eigentlich wirklich gebrauchen. Das ist hochinteressant. Also ich finde schon, dass es eine gute Hilfe ist im Moment.
Ja, also das ist jedenfalls für dich in deiner neuen Eigenschaft als Anwalt ist das doch bestimmt ein Traum, oder?
Ja, da habe ich es auch eingesetzt.
Habe ich mir gedacht.
Gegen die Staatsanwältin musste ich das leider einsetzen.
Okay, gut.
Nächstes Mal werde ich es im Live-Betrieb machen. Dann werde ich nur das, was sie gesagt hat, eingeben und sagen, kritisier das. Und stelle einen Antrag dagegen.
Das kann doch die KI wahrscheinlich einfach mithören, oder? Und transkribieren und dann vielleicht.
Ja, das ist aber nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Das muss ich schon schreiben.
Ah, na gut, okay. Gut, also nächstes Mal wirst du dann in der nächsten Verhandlung gegen diese Staatsanwältin. Ich hoffe, du berichtest dann wieder.
Ja.
Und ich hoffe, wir können das aufrechterhalten. Bitte schön, dass wir uns wenigstens alle 3 Monate mal zu einem Update treffen. Mir war es eine Freude. Ich weise darauf hin, abschließend, ich werde auch deine Kontonummer wieder unter dieses Video schreiben, meine übrigens auch. Wir teilen uns das irgendwie brüderlich. Ich finde es großartig, was du machst und ich glaube, wir können, ich finde es auch großartig, was Matthias und ich machen, wenn ich das mal sagen darf. Also wir können alle von dem weniger werdenden Geld, mir ist das durchaus bewusst, dass es immer weniger wird bei allen. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und der Herr Lausen auch.
Also ich meine, jedes Mal, wenn die Schulden neu aufgenommen werden, wird es ja mehr Geld.
Ja, da draußen, aber ja nicht hier bei uns, oder? Oder warst du schon bei der Bank mal nach einem Sondervermögen fragen?
Das macht man doch heute online.
Okay, bestellen wir uns ein Sondervermögen und wir beide treffen uns gelegentlich wieder. Ohne Hut passt auf, dass er nicht vom Pferd fällt auf der Flucht.
Erstmal eins finden.
Bis dann, Tom. Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.